Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, dem GFA-Podcast. Wir sind Felix Haferkamp und
Christian Narath.
Hallo Christian,
grüß dich. Felix, hi.
Schön, wir wollen mit unserem Podcast euch Football und alles drumherum ein bisschen näher bringen. Wir selber, also ich persönlich, habe schon seit jetzt ja gut 10 Jahren immer Football ganz streng verfolgt und viel drüber nachgedacht, viel gemacht, viel geguckt und will einfach mit Christian zusammen mit dem Podcast so ein bisschen im deutschsprachigen Raum was anbieten, was es so vielleicht noch nicht so gibt. Ein Podcast, der sich um das Thema Football dreht, wo einfach Fragen, News, Hintergründe beleuchtet werden sollen und hoffe einfach, dass das ein gutes Ding ist, was funktioniert und wo ihr Spaß dran habt.
Ja, genau, ähnlich sehe ich es eigentlich auch. Ich selber bin jetzt noch nicht ganz so lange mit dem Football dabei. Also die Super Bowls habe ich, glaube ich, schon seit den jungen 2000er Jahren immer mal wieder verfolgt, aber relativ ahnungslos, ohne wirklich zu wissen, wie das alles funktioniert, vor allen Dingen auch, wie die Regeln sind. Aber intensiv Football verfolgen tue ich jetzt seit der Saison 2010. Sukzessive immer mehr, das heißt am Anfang auch relativ blind geschaut, würde ich das Ganze mal nennen, und dann ist das Interesse immer weiter gewachsen, so dass man jetzt mittlerweile doch schon ein relativ gutes Grundwissen über den Sport hat und vor allen Dingen auch über die Liga und die durchaus nicht so ganz eingänglichen Themen für den europäischen Sportfan, weil das ja doch alles sehr anders ist.
Genau, also das ist so ein bisschen auch unser Ding, weswegen wir uns auch zusammen da das überlegt haben, im Podcast zu machen. Wir haben halt gemerkt, dass die Resonanz bzw. das Interesse an American Football in Deutschland immer größer wird. Spiele können jetzt im Free TV geschaut werden und der Sport ist aber noch viel mehr als nur das einzelne Spiel und die Berichterstattung, das Kommentieren über ein Spiel, sondern da gibt es so viel drumherum. Was uns an dem Sport so fasziniert, und das möchten wir halt einfach mit euch teilen und sind da natürlich auch froh und hoffen auf Resonanz. Wir sind, wie sich das gehört, natürlich bei Twitter. Da ist unser Handle @GFA_pod, also GFA_pod, dann Facebook, und dann haben wir noch einen Blogroll, der zum Beispiel auf unserer Twitter-Seite, könnt ihr das sehen. Wo wir noch Ankündigungen machen werden, auch wann neue Folgen rauskommen, was in den Folgen besprochen werden soll. Und da sind wir natürlich immer ja froh, wenn ihr möglichst viel Resonanz gebt, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns liked, wenn ihr Fragen stellt, Anregungen, wenn ihr über irgendwelche Themen sprechen wollt, beziehungsweise wenn ihr wollt, dass wir darüber sprechen, Nachfragen habt, wenn ihr wollt, dass wir was erklären. Denn das ist so unser Ding, was wir gerne mit euch machen wollen. Und das, hoffe ich, findet genug Resonanz. Aber ich denke mal, dass das auf einem guten Weg ist. Was denkst du, Christian?
Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also es ist natürlich immer schön, wenn wir viel Resonanz von euch bekommen. Gerade auch in die Richtung, was habt ihr für Fragen? Dann können wir natürlich dann zukünftige Podcasts auch in diese Richtung ein bisschen steuern. Weil wir können jetzt im Moment auch nur vermuten, wo das Interesse besteht. Und wenn ihr dann sagt, hey, okay, wie ist das denn jetzt meinetwegen bei den Seahawks? Die haben jetzt, keine Ahnung, mit dem Richard Sherman Trade, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zu sprechen. Was bedeutet das denn genau für die? Warum überlegen die das überhaupt zu machen? Und haben die dann irgendwie selber noch gute Cornerbacks irgendwie in der Hinterhand? Wollen die jetzt jemanden draften oder so? Wenn ihr jetzt eine speziellere Frage habt, stellt sie uns einfach gerne. Wir beantworten sie dann schnellstmöglich natürlich dann bei Twitter oder Facebook oder wie auch immer. Und unter Umständen auch in dem Podcast etwas nochmal detailreicher beleuchtet.
Genau, und wo du es ansprichst, kommen wir einfach direkt mal zu unseren Themen, die wir heute in der ersten Folge mit euch besprechen wollen, beziehungsweise die wir zumindest einmal anklingen lassen wollen. Wir haben uns gedacht, wir sprechen als allererstes mal über generelle News aus der NFL. Es ist jetzt momentan etwas eine ruhigere Zeit vor dem Draft. Free Agency ist so ein bisschen vorbei, jetzt eigentlich größtenteils, geht vielleicht nach dem Draft nochmal los. Da wollen wir drüber sprechen, so ein paar Sachen. Dann Free Agency selber hat Christian einige Sachen vorbereitet. was es bedeutet, in der Free Agency überhaupt zu sein als Spieler, welche unterschiedlichen Vertragssituationen kann es da überhaupt geben. Dann wollen wir da natürlich so ein bisschen genauer auch nochmal das Thema Sherman und Lynch, das sind jetzt so momentan die beiden großen Punkte, besprechen. Und danach haben wir noch ein kurzes Segment, das wir dann eigentlich auch in der Zukunft ein bisschen offener, freier gestalten wollen, mithilfe von euren Fragen und Anregungen. Da haben wir uns heute gedacht, stellen wir ein Team vor. Das wollen wir dann auch weiterführen und dann immer wieder neue Teams vorstellen. Heute fangen wir mal an mit dem amtierenden Champion, die New England Patriots. Einfach mal gucken, wo stehen die jetzt? Was ist so der Ausblick für die nächste Saison? Dann haben wir noch einen Fakten-Daten-Check, darf beim American Football nicht fehlen. Und als Abschluss ein kleiner Ausblick auf die kommenden Folgen.
Genau, das ist so der Plan, wie wir uns das überlegt haben. Das kann sich natürlich auch noch alles komplett ändern, weil, wie gesagt, es ist unser erster Podcast. Es ist auch allgemein unser erster Podcast. Deswegen sind wir natürlich auch über Kritik und Veränderungsvorschläge natürlich sehr dankbar. Und genau. würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit den aktuellen News. Oder, Felix?
Alles klar. Fangen wir an mit den aktuellen News.
Ja, was so im Moment so ein bisschen die Nachrichtenlage so ein bisschen dominiert, ist natürlich erstmal die Geschichte mit Marshawn Lynch. Kennt ihr wahrscheinlich eher unter Beast Mode. Der Running Back der Seattle Seahawks, der jetzt im vorletzten Jahr, je nachdem wie man dann mit der Saisonrechnung das immer rechnet, in den Ruhestand getreten ist, der jetzt quasi geäußert hat, dass er sich vorstellen könnte, doch wieder Football zu spielen, aber nur in seiner Heimatstadt in Oakland bei den Raiders. Tja, was stellt sich da für eine Frage? Erstmal muss man dazu sagen, dass Lynch nach wie vor unter Vertrag ist bei den Seattle Seahawks, also das heißt unter Vertrag nicht, aber sie halten quasi die Rechte an ihm. Das ist so ein bisschen kompliziert. Lynch hat 2015, war das glaube ich, eine Zwei-Jahres-Vertragsverlängerung unterschrieben. Und wenn man dann als Spieler in den Ruhestand geht, behält der Verein trotzdem für diese Vertragslaufzeit die Rechte an dem Spieler. Das heißt, wenn der Spieler sich entscheidet, okay, ich möchte wieder zurückgehen, ich möchte wieder Football spielen, dann kann er das erstmal nur bei dem Verein, wo er dann quasi noch unter Vertrag steht, in Anführungszeichen. Und das tut er halt noch gerade. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das machen, wenn er jetzt zu Oakland will? Da müssen sich natürlich Oakland und Seattle darüber einig werden, dass man die Rechte an dem Spieler überträgt. Und das ist passiert in der Regel in der NFL über Draftpicks. Eigentlich nicht in der Regel, sondern ausschließlich. Eine andere Möglichkeit gibt es nämlich eigentlich nicht. Ja, dann ist natürlich, das ist die eine Frage. Die nächste Frage ist, wie man den Vertrag mit Lynch gestaltet. Weil der steht im Moment, würde der, glaube ich, 7 Millionen als Gehalt bekommen. Was, wenn man ehrlich ist, eine Summe ist, die die er wahrscheinlich nicht mehr wert ist, in Anführungsstrichen. Das kann man natürlich vorher schlecht sagen, aber er ist jetzt auch schon etwas älterer Running Back und gerade bei Running Backs ist es so, die haben halt sehr viel körperlichen Kontakt, sehr viel Abnutzung, sodass man in der Regel bei Running Backs, die über 30 Jahre alt sind, nicht mehr gerne viel Geld da reinsteckt. Und gerade wenn man dann natürlich aus dem Ruhestand zurückkommt, ist es ja auch sowieso sehr fraglich, wie man dann überhaupt körperlich drauf ist. Dementsprechend haben wir da zwei Probleme. Das eine wäre, dass die Seahawks sich mit den Raiders einigen müssen, ne, wie man das kompensiert. Und natürlich wieder ein neuer Vertrag gestaltet wird. Jetzt gibt es, glaube ich, gerade Nachrichten, dass man relativ nahe ist in den Vertragsverhandlungen. Ja. Aber wie das halt in der NFL so ist, so richtig transparent ist das natürlich auch nicht.
Was würdest du sagen, wären messenes Gehalt. Also ich meine, klar, 7 Millionen, das ist
definitiv
klar, zu viel. Over the top, aber...
Also wenn ich General Manager wäre, was natürlich ein Traum wäre, aber dafür bin ich auch gar nicht qualifiziert, ich würde einen Vertrag so gestalten, dass ich versuchen würde, den sehr leistungsbasiert zu machen. Das heißt, im Optimalfall, da kann man dann auch mit dem Salary Cap, also mit der Gehaltsobergrenze, ganz gute Sachen machen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, Veteranen, also Spieler, die schon länger in der NFL tätig sind, zum Veteran Minimum zu sein. Das bedeutet, die kriegen dann im Endeffekt ein Gehalt von etwas mehr als 1 Million, aber es zählt nur 700.000 gegen das Salary Cap. Das ist so eine quasi so eine Trickserei, die eingeführt wurde, damit auch älteren Spielern, damit die auch noch eine Chance haben, in der NFL aktiv zu bleiben. Mhm. Quasi das, ja, zu so einem Vertrag zu sein und dann halt ganz viele Stufen einzubauen. Das heißt, wenn man sagt, okay, Marshawn Lynch rusht für 500 Yards oder so, dann wird die nächste Stufe aktiviert, dass er dann vielleicht nochmal einen Bonus kriegt von 500.000 oder vielleicht eher von 300.000 und dann bei 700 Yards, 1.000 Yards, je nachdem. Oder dann, man kann das Ganze natürlich auch nicht nur nach Yards bemessen, sondern man kann das Ganze auch nach Snaps oder nach prozentual gespielten Snaps einteilen.
Ja.
Und ich denke mal, dass das ein realistischer Vertrag ist. Also ein maximales Volumen des Vertrages kann ich mir schwer vorstellen, dass er da mehr als 3 Millionen bekommt. Und das würde ich, glaube ich, schon als viel erachten.
Ja, definitiv, glaube ich auch. Wobei, es gibt ja erste Berichte jetzt, dass er ja schon in Oakland in dem Front Office war. Und
genau, ja.
Alle haben gesagt, er sieht super aus, er ist in good shape. Für jemanden, der jetzt ein Jahr lang im Ruhestand war, sozusagen. Da gab es, glaube ich, eine Stimme, die meinte, die meisten, die man ein Jahr später sieht, sehen nicht so aus, als hätten sie jemals in ihrem Leben Football gespielt. Bei ihm ist es wohl so, dass er super gut drauf zu sein scheint, körperlich. Aber es ist natürlich jetzt auch die Frage, was will Seattle? Ich meine, sie haben einen Spieler, den sie jetzt bezahlen, im Grunde genommen noch, von dem sie niemals gedacht hätten, dass sie überhaupt noch was mit ihm anfangen können. Und jetzt auf einmal gibt es die Möglichkeit. Ist die Frage, was verlangen die für ihn?
Ja, das ist immer die Frage, was verlangt man für jemanden und was ist das andere Team bereit zu geben und wo trifft man sich in der Mitte? Auch da gibt es in der NFL eine ganz schöne Möglichkeit, und zwar sind das immer Conditional Draft Picks. Das bedeutet Draft Picks, die abhängig sind. Ja, auch da kann man das ähnlich wie mit diesen Gehaltsstufen machen und sagen, okay, wenn Marshawn Lynch im nächsten Jahr 50% der Snaps spielt, dann gibt es einen höheren Draftpick. Oder wenn man sagt, okay, der spielt oder der wird zum Pro Bowl gewählt zum Beispiel oder so. Und dann kann man daran den Draftpick auch daran festmachen.
Einstufen.
Das ist natürlich für beide Seiten eigentlich eine ganz nette Lösung. Weil Seattle muss sich nicht die Sorgen machen, dass er dann für ein Jahr Marshawn Lynch abgeben und der dann super abräumt und der Star der Liga ist und sie total über den Tisch gezogen sind, dann wurden rückwirkend. Und die Raiders sind dann natürlich auch, die ärgern sich dann natürlich, dass sie dann meinetwegen einen höheren Draftpick abgeben, als sie eigentlich sonst aber hätten tun müssen. Aber gleichzeitig freuen sie sich natürlich über die Production, die Marshawn Lynch dann auch geliefert hat. Insofern ist das eigentlich immer ein relativ übliches Verfahren,
ja,
was für beide Seiten auch einfach relativ safe ist.
Ja, ich denke auch. Also es ist auf jeden Fall interessant. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich noch, also ich schätze mal, vor dem Draft noch eine Einigung da haben.
Das ist sehr wahrscheinlich,
ja. Lynch selber hat ja schon irgendwas getwittert, dass es soweit wäre, dann der Agent aber nochmal zurückgerudert ist und gesagt hat, nee, wartet mal. Wäre natürlich lustig, ne? Also es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich im kommenden Super Bowl gegenübersteht. Das wäre natürlich dann die Story überhaupt. Aber sieht so aus, dass Lynch wieder, oder was heißt wieder, zu seiner Hometown zurückgeht und für die Raiders spielt. Anderer Spieler, den wir jetzt noch haben von den Seahawks, ist Richard Sherman, der Corner. Da gab es irgendwie relativ überraschend für die Außenstehenden auf einmal Trade Talks oder Gerüchte, dass Sherman ja die Seahawks verlassen könnte. Es wurde dann spekuliert, okay, hat er selber initiiert, hat der Verein initiiert. Was denkst du, ist da dran?
Ich glaube schon, da ist auf jeden Fall was dran. Das hat ja schlussendlich Pete Carroll, also der Coach von den Seattle Seahawks, auch selber offen gesagt. Interessanterweise haben sich die Seahawks insgesamt sehr offen zu dem Thema gezeigt, was schlussendlich auch wieder ein Indiz dafür ist, dass sie ihn wirklich eigentlich ganz gerne wegtraden würden. Die Frage ist natürlich, warum will man das? Sherman ist mindestens immer noch einer der Top 5 Cornerbacks in der Liga, eine sehr wichtige
Position. Top 3 würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja, das kann man wohl sagen. Das Problem mit Sherman war immer so ein bisschen, dass das Off-Field Gehabe von ihm, sag ich mal. Also nicht das Spiel von ihm selber, sondern eher, wie er sich neben dem Platz verhalten hat. Also das ist, ging bis dahin, dass er sich offen mit Trainern irgendwie angelegt hat, dass er wohl der dem Offensive Coordinator von den Seahawks irgendwie gesagt hat, die müssten irgendwie andere Spielzüge spielen. Und das sind Dinge, die in der NFL generell nicht gerne gesehen werden. Es ist ja immer eine sehr klare Hierarchie vorhanden, dass man sagt, okay, der Coach sagt was und die Spieler müssen es tun. Und die Coaches lassen sich da in der Regel nicht gerne untergraben. Und ich denke mal, dass das sicherlich ein Faktor ist für den potenziellen Sherman-Trade. Ja, und nebenbei darf man auch das Cap nicht ein bisschen aus den Augen verlieren. Also das Salary Cap von den Seahawks, sie haben sehr viel Geld in der Defense stecken jetzt im Moment. Und Sherman kostet nun mal, ja, ich glaube, 13 Millionen gegen das Cap und kriegt jetzt 11,5 Millionen dieses Jahr Gehalt. Das ist eine Menge Geld. Das ist nicht zu viel für einen Cornerback, auf keinen Fall. Also im Prinzip ist es sogar noch ein relativ günstiger Vertrag für einen Cornerback seiner Stärke. Aber man muss halt immer überlegen, was die Position wert ist im Großen und Ganzen. Und gerade wenn man jetzt sich den jetzigen Draft anschaut, ist ein sehr tiefer Draft für Cornerbacks. Ich denke mal, dass da die Motivationen drin begründet sind für einen möglichen Sherman Trade. Was ist da deine Meinung zu?
Also ich denke mal auch, dass es insgesamt, finde ich, hat er noch einen relativ billigen Vertrag, wenn man sich jetzt sein Gehalt anguckt, im Gegensatz zu dem, was so momentan neuen Free Agents gezahlt wurde, ja, oder was
auf jeden Fall
generell gezahlt wird. Ich glaube, ich finde ihn insgesamt immer noch ihn allein genommen den besten Corner in der Liga. Mhm. Von daher finde ich es nicht zu viel, wenn ich mir überlege, dass der Salary Cap erhöht wird wieder. Klar sind die Seahawks da ein bisschen nicht ganz so frei, was den Gehaltsspielraum angeht, aber ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Es ist eigentlich so ein Spieler, den du, finde ich, in so einem Franchise behalten willst, weil er halt gedraftet wurde. Er hat dieses Ding, dass er eben spät gedraftet wurde. Viele haben ihn nicht so wirklich als guten Corner gesehen, haben so ein bisschen seine Stärken so nicht richtig einschätzen können, und er spielt mit dem, wie man so schön sagt, Chip on his shoulder, halt schon seitdem er gedraftet wurde, und ist halt super gut, und er ist halt so ein Spieler, mit dem du halt auch nach außen hin ziemlich viel repräsentieren kannst. Also er hat zwar irgendwie gegen die Coaches seit dem Super Bowl, den die verloren haben, gegen die Patriots da, immer wieder die Playcallings von den Coaches in Frage gestellt, vor allen Dingen von der Offense. Mhm. Aber er hat sich jetzt nicht zu Schulden kommen lassen, anderes. Also er ist jetzt nicht irgendwie mit Drogen erwischt worden, er ist jetzt nicht irgendwie irgendeinen anderen Kram gemacht, sondern hat immer gute Leistung gebracht. Ich glaube, der hat jetzt, wenn man mal dieses Thema, dass er die ganze halbe letzte Saison verletzt gespielt hat, rausnimmt, hat er eigentlich durchgespielt, seitdem er gedraftet wurde. Ich verstehe es nicht so ganz. Also ich würde ihn niemals gehen lassen.
Es ist schon schwierig, da das zu sehen. Deswegen ist meine Vermutung auch, dass bei den Coaches oder beim Front Office irgendwelche Bedenken da sein müssen, weil das ist so ein Cornerstone-Player für ein Franchise. Es ist kein Franchise-Quarterback, also so wichtig ist er nun mal nicht, aber es ist schon verdammt nah dran. Ne? Es sind ja auch die anderen Dinge, Trikotverkäufe sind, bringt viel Geld für das Team ein. Ne? Es ist eine große Präsenz in den Medien durch ihn. Das sind alles so quasi Soft Skills, wenn du so willst, die schon merkwürdig machen, dass man ihn traden möchte. Ja. Aber warum würde sonst Pete Carroll rauskommen und sagen, ja, es gibt Trade Talks, wir sind offen, wir nehmen Angebote an und so. Ja, irgendwas muss da verborgen liegen. Irgendwas ist
da, ja. Also ich glaube nicht, dass es da so insgesamt, dass sie sich so gut verstehen gerade. Vielleicht sagt auch der Verein so ein bisschen so, wenn du jetzt irgendwie dich raushängst aus dem Fenster und hier über einen Trade nachdenkst, dann sagen wir das eben auch, so nach dem Motto. Ja. Okay. Wir lassen uns nicht von dir kommen, also so diktieren das Ganze. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch dass er jetzt noch irgendwie wechselt und dann irgendwie sein 2017 in einem anderen Team startet.
Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Also er wurde dann ja auch mit den Patriots in Verbindung gebracht, allerdings auch nur rückwirkend. Und zwar war das, bevor die Patriots dann Gilmore gesigned haben, einen anderen guten Cornerback, der dann am Ende sogar jetzt mehr verdient als Sherman, was aber nicht unbedingt mit seiner Qualität zu tun hat, sondern einfach mit dem größeren Gehalt, das jedes Team jetzt zur Verfügung hat. Und ja, das Problem ist auch, was würde dann der Trade kosten? Und was man so hört, ist, dass die Seahawks sich schon so was in der Nähe erwarten, wie damals der Revis-Trade von den Buccaneers, von den Jets zu den Buccaneers. Ja. Das war ein First- und ein Fourth-Rounder, was schon eine Hausnummer ist. Das ist eine Menge Draftkapital, das ich glaube, das ist, glaube ich, kein Team bereit zu bezahlen für Sherman im Moment.
Ja, ich glaube auch, deswegen hat es auch nur nicht so weit sich entwickelt, das Ganze.
Ja,
also man hat eigentlich komischerweise von keinem Team sonst wirklich so ein Interesse gehört. Also sonst hörst du, wenn irgendwie so ein Name auf den Markt
das
kommt,
stimmt, ja.
Zumindest noch irgendwie von den ganzen Beat-Reportern und hörst du irgendwie, okay, die und die sind interessiert, für die wird Sinn machen, aber es war super still eigentlich außerhalb von Seattle. Weswegen ich halt auch nicht glaube, dass der Markt gerade für ihn da ist. Und das wahrscheinlich noch dauern wird.
Ich denke auch. Also ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr wäre so ein klassisches Jahr eigentlich. Letztes Jahr, in dem Sherman unter Vertrag ist bei den Seahawks. Das ist immer so ein typisches Jahr, wo dann Spieler getradet werden. Weil wenn für ein Team selber schon absehbar ist, dass man den Spieler nicht nochmal... Ist es halt ähnlich wie in der Bundesliga. Ne? Letztes Jahr im Vertrag und man weiß, okay, man kann mit dem sowieso nicht verlängern. Dann versucht man den Spieler noch zu verkaufen, einfach noch ein bisschen Kapital rauszuholen. Und das wäre dann im nächsten Jahr, da hat man auch mehr Anlaufzeit dafür, um Deals fertig zu machen, ja, mit anderen Teams. Ich könnte mir vorstellen, entweder man ist sich wieder grün miteinander, oder er wird dann halt nächstes Jahr getradet.
Ja, das denke ich auch. Ja, weitere News, die wir noch so haben, ist gar nicht jetzt wirklich sozusagen innerhalb der Liga, sondern ein Spieler, der retired, also aufgehört hat, Tony Romo, Quarterback der Dallas Cowboys, vormals, der hat gesagt, okay, ich hänge sozusagen Schuhe an den Nagel, und wird Broadcaster, also Kommentator bei CBS, und ist ein ziemlich großes Ding, weil dieses ganze Dak Prescott, Tony Romo Ding hat sich ja eigentlich seit der Preseason, letzte Saison, als Romo sich da verletzt hat, war das ja eigentlich das Dauerthema. Und jetzt ist es eben sozusagen beendet, indem Romo sagt, okay, ich höre auf mit Football. Ich gehe ins sozusagen Fernsehen, wenn so will, und wird dann da Phil Simms ersetzen bei CBS. Für alle, die so wie wir, Christian und ich, in den Genuss vom Game Pass kommen.
Genau.
Werden ihn dann also da immer bei CBS an der Seite von Jim Nantz hören für die die großen Spiele. Also das ist das Nummer 1 Duo jetzt bei CBS. Jim Nantz und Tony Romo.
Das Flaggschiff, das heißt, quasi.
Genau, das Flaggschiff. Die werden jetzt immer die 10 Uhr Spiele bei CBS kommentieren. Und ich glaube ja dann auch, die haben ja auch das Thursday Night Game.
Ja.
Ja, da gab es so ein paar Sachen. Einerseits war dann irgendwie Phil Simms, der das vorher gemacht hat, wo ich nicht unbedingt unglücklich bin, dass er es nicht mehr macht. Da hat sich wohl der Sohn Chris Simms und irgendwie dauerhaft Backup-Quarterback mal in der NFL gewesen. Der hat sich geäußert, hat gesagt, sein Vater wurde so ein bisschen verraten von CBS. Die haben es hinter seinem Rücken gemacht und so weiter und so fort. Und
ist nicht so eine schöne Geschichte, wenn man dann quasi ausgebotet wird, ne?
Aber man muss sagen, also Tony Romo, ich glaube, ist ein gutes Ding. Ich glaube, der macht das ziemlich gut.
Das ist das, was man hört, ja.
Das ist, was man hört. Und zusammen mit Jim Nantz, die haben halt beide ihre Golfliebe. Jim Nantz ist ja auch CBS, das Flaggschiff für die Masters. Also ich glaube, die passen sehr gut zusammen, haben ziemlich viel Ahnung. Tony Romo soll wohl, wie alle sagen, ein Naturtalent sein in Football erklären für Zuschauer und Zuschauerinnen.
Das hat viel Potenzial. Ich meine, das ist natürlich sowieso als Quarterback ist man ja sowieso prädestiniert für diese Dinge. Man sieht ein Spiel, man ist selber Quarterback gewesen, man weiß, was die Offense macht, man weiß schlussendlich auch, was die Defense macht, weil wenn du als Quarterback auf dem Feld stehst, du musst dir natürlich angucken, was die Defense macht, ne, und schnell das Ganze verwerten, die Informationen, die du bekommst. Und da ist man natürlich perfekt als Quarterback für geeignet. Man muss halt nur die Fähigkeit auch haben, das in einer gewissen Laienterminologie, wenn man das als Football-Profi betrachtet, dann auch ausdrücken zu können.
Genau, und daran scheitert es wohl bei den meisten. Bei ihm ist es wohl gut. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich freue mich mal darauf, das zu hören. Für die Cowboys ist es natürlich so lala. Ich meine, sie hätten ihn, glaube ich, gerne irgendwie rausgetradet oder irgendwie noch was für ihn bekommen.
Das denke ich auch. Aber da muss man auch realistisch sein, dass die Aussichten, dass sie viel für Tony Romo bekommen, die haben eigentlich nie bestanden. Also es gab ja die Überlegung, die Houston Texans haben sehr starkes Interesse an Tony Romo gehabt, ein super starkes Team, gut besetzter Roster, aber es fehlt halt einfach am Quarterback. Da ist eine Riesenlücke, die in der NFL klassisch sehr schwer zu besetzen ist. Und die hatten sehr großes Interesse daran gehabt, Romo unter Vertrag zu nehmen, beziehungsweise für ihn zu traden. Nur war da das Problem, dass Romo garantiertes Gehalt hatte.
Ja.
Also der Cap-Hit, so nennt man das, lag, glaube ich, bei 22 Millionen Dollar, oder noch mehr sogar.
Ja, genau.
Eine sehr, sehr hohe Nummer. Die ist natürlich auch schwierig gemacht haben für Dallas, ihn überhaupt zu traden, weil es ist nicht immer, bei einem Trade zählt nicht nur das reine spielerische Vermögen eines Spielers, sondern natürlich auch das Gehalt, was er bekommt. Das ist so eine Gesamtrechnung, die immer irgendwie miteinander aufgehen muss. Und dementsprechend war das sowieso von vornherein schwer. Also mehr als einen Fünftrunden-Pick oder so hätte Dallas, glaube ich, so oder so nicht bekommen, selbst wenn das Interesse von anderen Teams höher gewesen wäre.
Ja, ich glaube, für Dallas wäre wichtig gewesen, dass sie ein bisschen von ihrem generellen Cap runterkommen.
Ja.
Durch einen Romo-Trade, weil die sind wirklich sehr klamm. Trotz der Erhöhung des Caps sind die wirklich sehr, sehr wenig Verhandlungsspielraum, was das angeht.
Also sie haben jetzt durch das Cutten von Romo, die haben einen sogenannten Post-June-1-Cut gemacht.
Ja.
Damit konnten die das Dead Money, also das
verlorene
quasi Tote, die Garantien, genau, die Garantien, die an Romo noch zahlen müssen, die gegen das Salary Cap noch gehen, obwohl der nicht mehr für die spielt, konnten die das auf 2 Jahre aufteilen. Das heißt, sie haben jetzt heute dieses Jahr ein Dead Money von, ich glaube, 7 Millionen oder so und im nächsten Jahr dann nochmal von 14, 15 Millionen. Also die konnten das so ein bisschen aufsplitten, ein bisschen in die Zukunft schieben.
Trotzdem ist es noch krass. Also, aber gut, so ist es halt. So sind die Verträge gemacht. Ist auch gut so. Was noch als so ein bisschen so ein Fun Fact dazu kommt, ist, dass CBS jetzt nicht nur Romo noch dazu geholt hat, sondern vermutlich auch noch Dean Blandino, der vorher der Chef der Schiedsrichter, wenn man so will, war, also Vice President of Officiating. Der quasi in New York zentralen sozusagen Referee-Raum alle strittigen Szenen bei jedem Spieltag sich angeguckt hat und eben dann seine Meinung dazu abgegeben hat, ob es jetzt Foul war, ob es ein Catch oder nicht Catch war. Und da ist natürlich der Fun-Fact, dass Dean Blandino damals 2015 in den Playoffs von den Cowboys Des Bryant den Catch nicht anerkannt hat und somit Romo eigentlich die einzig wirkliche Chance auf einen Super Bowl Run so ein bisschen verhagelt hat. Ganz lustig, aber Dean Blandino wird wahrscheinlich bei CBS der Mann für die Schiedsrichterentscheidung, ähnlich wie bei Fox der Mike Pereira.
Genau, das ist so die Vermutung, die man hat. Das ist, glaube ich, auch schon relativ sicher.
Ja.
Auch da ist wiederum die Frage, warum macht Dean Blandino das? Hat natürlich einen vermutlicherweise sehr guten Job bei der NFL. Warum geht er da weg? Sind es reine Geldgedanken? Das heißt, kriegt er bei CBS richtig viel Kohle jetzt? oder hatte sich da auch irgendwie überworfen. Aber das ist auch reine Spekulation, da wollen wir jetzt am besten nicht weiter drauf eingehen.
Also ich glaube, zum Beispiel bei Mike Pereira ist es ja so, der hatte diesen Job von Blandino auch mal als Chef-Schiedsrichter. Du kommst halt ins Rampenlicht. Also als Chef-Schiedsrichter kennt dich erstmal keiner. Dean Blandino kam jetzt natürlich so ein bisschen raus durch diese ganzen, die neue Catch-Rule.
Genau, ja.
Da kam er halt ein bisschen mehr ins Gespräch, aber wenn man sich anguckt, Mike Pereira, der hat ja ein seitdem der bei Fox da mit Troy Aikman und Joey Buck das zusammen macht, ist der halt super bekannt. Der hat ein Buch rausgebracht und ist halt neben der Kohle wahrscheinlich einfach diese öffentliche Wahrnehmung ist halt größer, wenn du da im Fernsehen jeden Sonntag bei den Hauptspielen dann da sitzt und deine Meinung abgibst.
Natürlich, ja. Klar, das ist natürlich auch eine interessante Sache, wenn man dann quasi noch mal eine Person des öffentlichen Lebens wird, eine Art Star, vielleicht nicht, aber ja gut, ich meine Fußballkommentatoren, Footballkommentatoren, die haben einen gewissen Bekanntheitsgrad natürlich.
Genau. Letzter Punkt vielleicht noch, müsste man vielleicht noch so kurz anmerken, ist der ehemalige Chairman, also Besitzer der Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, ist gestorben. Was bei ihm besonders ist, dass er nicht nur die Steelers eben zu einem super erfolgreichen Team gemacht hat, sondern bei ihm ist wichtig, die Rooney Rule, die eingeführt wurde, nach ihm benannt wurde, die ist eigentlich das ist eine sehr wichtige Rule in der, im American Football, in der NFL, die besagt nämlich, dass Teams, die einen neuen Head Coach oder fürs Front Office Leute einstellen wollen, die müssen müssen einen Kandidaten oder eine Kandidatin auch von unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen, Schichten einladen. Das heißt, meistens sind das dann bei den Head Coaches, waren das dann Afroamerikaner, die zu dem Zeitpunkt, als es darum ging, als Rooney eben diese Rule auf den Weg gebracht hat, so krass unterrepräsentiert noch waren in der Liga. Hat ist er auch sich noch, eben immer dafür noch eingesetzt. Immer noch sind, aber definitiv. Aber
natürlich durch seine, nicht so furchtbar wie damals.
Genau. Und man sagt auch so ein bisschen, dass Mike Tomlin, der jetzige Coach der Steelers, dass er wahrscheinlich nie eingeladen worden wäre, hätte es diese Rule nicht gegeben. Und man sieht eben, dass es mehr und mehr jetzt auch, Gott sei Dank, auch Coaches gibt aus unterrepräsentierten Gruppen. Ein Wegbereiter war eben Dan Rooney, der da mit dieser Rule das zumindest für alle vorgegeben hat, dass sie da sich eben dem Ganzen auch widmen müssen.
Ja, er hatte schon großen Einfluss gehabt auf den Sport.
Genau, das soweit zu den News. So, willkommen zurück zum GFL-Podcast mit Christian und Felix. Wir haben in der ersten Runde so ein bisschen über unsere News gesprochen, was in der NFL bisher so wichtig war. Wir haben ein paar Sachen erklärt mit dem Sherman, möglichen Sherman Trade und der Marshawn Lynch Story, die momentan sehr aktuell ist. Im nächsten Teil widmen wir uns dann noch ein bisschen genauer der Free Agency. Wir möchten hier so ein bisschen erklären, was es überhaupt bedeutet, Free Agency, der Gehaltsspielraum in der NFL, was jetzt für europäische Zuhörer, für uns erstmal natürlich ein neues Ding ist, wenn wir uns über Sport unterhalten. Das wollen wir auf jeden Fall machen und dann eben auch noch haben wir zwei Teams, die wir da in der Free Agency ein bisschen genauer beleuchten wollen, sozusagen ein Gewinnerteam, eins, das wirklich einen guten Free Agency bisher hingelegt hat und ein, was wir denken, Verliererteam, das hätte mehr machen können oder was unserer Meinung nach nicht so gut abgeschnitten hat in dem Ganzen. Wie gesagt, auch schon für uns wichtig, die Resonanz, nochmal der Hinweis darauf, uns bei Twitter, Facebook und unserem Blog zu folgen, da Fragen, Anregungen hin zu hinterlassen. Das Ganze bei Twitter ist das @gfa_pod. Unsere persönlichen Twitter-Handles von Christian, es ist @chris_narad und meiner ist @felix_haferkamp. Auch da könnt ihr natürlich uns direkt anschreiben oder uns auch Fragen, Anregungen zukommen lassen. Sonst natürlich gerne über den Podcast, Twitter-Handle oder die Facebook-Seite. Christian, wir starten jetzt mit der Free Agency.
Genau.
Das ist haben da natürlich erstmal so grob zu erklären, was bedeutet in der NFL im Grunde genommen die Free Agency? Was ist da wichtig? Worauf kommt es an?
Ja, also grundsätzlich ist es, kann man es vielleicht auch mit dem Transfermarkt im Fußball vergleichen, wenn wir jetzt wieder den Vergleich zum europäischen Sport ziehen wollen, mit dem Unterschied halt einfach, dass es halt keine Ablösesummen gibt. Das ist generell schlichtweg unmöglich in der NFL. Man muss vielleicht so ein bisschen die Struktur der NFL auch nochmal erklären, weil im europäischen Sport ist es so, dass es ja hauptsächlich, wenn nicht sogar ausschließlich, Vereine sind, die nicht unbedingt mehr Menschen gehören. Okay, das ist natürlich jetzt in den Großbritannien vielleicht ein bisschen anders und jetzt in Deutschland vielleicht auch mit der Red Bull-Problematik auch sich vielleicht ein bisschen dabei, sich zu ändern. Aber in der NFL ist es so, dass 31 der 32 Teams Menschen oder Menschenvereinigungen gehören. Nur bei den Green Bay Packers ist es anders. Die gehören tatsächlich mehr oder weniger der Stadt. Also da gehen Anteile quasi. Also es ist mehr so wie eine Aktiengesellschaft, wenn man so will. Was bedeutet das? Also erstmal ist es so, die NFL ist im Prinzip eine große Firma. Eine große Firma, die ein Unterhaltungsprodukt erzeugt, den Sport an sich. Und es ist auch, gibt auch keine Aufsteig-Absteigsmöglichkeiten. Man kann nicht einfach ein neues Team so gründen. Das wird immer alles abgestimmt mit den Besitzern der Teams selber. Die entscheiden sowas langfristig, kurzfristig, wie sie da weiter verhandeln wollen, wie sie da weiter verfahren wollen. Und jetzt kommen wir erstmal zum Salary Cap, zu der Gehaltsobergrenze. Die ist im Prinzip einfach die Grenze, die die Teams an Gehalt an ihre Spieler auszahlen dürfen in jedem Jahr. Zuerst einmal, wie die sich zusammensetzt. Es ist so, dass es wird im Prinzip das ganze Einkommen, ja nicht das ganze, aber fast das ganze Einkommen der NFL wird zusammengerechnet. Also es wird geguckt, wie viel Geld über Verträge mit Fernsehsendern erwirtschaftet wird. Es wird geschaut, wie viel Geld über Trikotverkäufe, Eintrittskarten und so weiter. Das wird alles zusammengerechnet. Und dieser ganze große Batzen, der liegt im Moment, glaube ich, so bei ungefähr 12 Milliarden Dollar, wenn ich mich nicht ganz irre. Der wird genommen und der wird fast in der Mitte geteilt. Etwas weniger, ich glaube 48,5% oder so, geht an die Spieler, wird wieder an die Spieler ausgezahlt. Fast ausschließlich an Gehältern. Es gibt noch so ein paar andere Programme, die damit finanziert werden, wie so eine gewisse Versicherungsgeschichten oder so. Aber hauptsächlich wird das an Gehalt ausgezahlt an die Spieler. Und das ist die besagte Gehaltsobergrenze beziehungsweise das Salary Cap. Dieses Cap ist allerdings natürlich auch nicht jedes Jahr dasselbe. Es ist nämlich so, dass natürlich langfristig geschaut wird. Im Moment wächst die NFL, also sprich, die generiert mehr Geld. Und dementsprechend wächst jedes Jahr auch das Salary Cap. Im Moment wächst es in den letzten 3 Jahren, ist es, glaube ich, immer um 10 Millionen gestiegen.
Ja.
Schon eine Menge Geld ist. Es ist schon so, dass dann, es macht sich dadurch vor allen Dingen bemerkbar, dass dann jetzt meinetwegen ein Top-Cornerback, wie jetzt eben Richard Sherman, haben wir ja auch eben drüber kurz gesprochen, der hatte, glaube ich, damals auch den teuersten Cornerback-Vertrag bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit ungefähr 13 Millionen im Jahr im Schnitt. Und wenn man jetzt halt sieht, wie ich auch eben gesagt habe, mit Gilmore bei den Patriots, der hat jetzt so 14,2 Millionen oder Bouye, der hat, glaube ich, auch so um die 14 Millionen bekommen im Schnitt im Jahr. Die sind von der Stärke nicht zu vergleichen mit Sherman, verdienen jetzt aber mehr Geld, was schlussendlich daran liegt, dass sie 3 Jahre später den Vertrag unterschrieben haben und dementsprechend das Salary Cap halt deutlich gestiegen ist und dementsprechend eine gewisse Inflation, wenn man so will, zustande gekommen ist. Alles Dinge, die unheimlich kompliziert erscheinen können, weswegen ich sie jetzt auch versuche, hier euch ein bisschen näher zu bringen. Das ist das Salary Cap
Da sind wir alle auf jeden Fall sehr dankbar, dass du uns das näher bringst.
Gerne, gerne. Ist so eine Sache, die ich persönlich immer sehr spannend finde. Ich mag das, wenn ich irgendwie mir so Zahlen anschauen kann und da ein bisschen in die Materie tiefer einsteigen kann.
Das ist auch vielleicht ein guter Spot, um das kurz zu sagen, wie Christian und ich so ein bisschen insgesamt mit dieser American Football Liebe eigentlich gut zusammenpassen, um so einen Podcast zu machen. Das ist einfach, dass Christian sehr in diesen Zahlen drin ist, in diesem Regelwerk, was so Vertragsverhandlungen, was Salary Cap angeht, wo ich sage, okay, da habe ich immer schon mich für interessiert, aber ich habe nie so wirklich, bin nie wirklich in die Materie eingestiegen, sondern ich habe immer eher so diesen Blick so für das Spiel und die Spieler und die einzelnen Teams, dass ich die alle kenne und so weiter und so fort. Und bei Christian ist es wirklich so, dass es da ein unglaubliches Wissen ist, was diese Sachen angeht, mit den Verträgen und mit den Salary Cap und so weiter und so fort. Und deswegen passt es gut zusammen. Auch ein Grund, warum wir hier diesen Podcast zusammen machen wollen.
Genau, das ist der Plan. Und es passt wirklich ganz gut zusammen. So kann man beide Seiten so ein bisschen beleuchten.
Ja.
Worauf ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf eingehen wollte, ist so eine spezielle Situation, und zwar sind das die Restricted and Unrestricted Free Agents. Also im Prinzip ist es so, dass wenn der Vertrag eines Spielers ausläuft, dann kann er entweder ein Restricted oder ein Unrestricted Free Agent werden, was dann auf Deutsch so viel heißt wie ein beschränkter oder ein unbeschränkter. Also das ist vielleicht ein komisches Wort, aber
ja, was seinen Vertragsstatus angeht,
genau,
beschränkt oder unbeschränkt.
Bedingungslos, ja, wie man das dann nennen möchte. Und zwar ist es so, dass wenn ein Spieler gedraftet wird, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass man ungefähr weiß, was der Draft bedeutet. Ich denke, das wissen auch die meisten.
Ja.
Dann ist es so, dass alle Spieler, die gedraftet werden, einen Vertrag bekommen, der auch schon relativ vorher klar ist, wie er aussieht. Es ist nicht mehr so, das ist seit dem neuen CBA, also dem Collective Bargaining Agreement, was so viel heißt wie, es ist im Prinzip eine Art Tarifvertrag, der zwischen den Spielern und den Teams der NFL quasi ausgehandelt wurde. In 2011 war das, glaube ich. Da wurde festgelegt, dass quasi an welcher Position man gedraftet wurde. Wenn man jetzt der erste Pick war im Draft, dann hat man kriegt man einen sehr hohen Vertrag angeboten. Da ist wenig Spielraum da. Und wenn man jetzt meinetwegen an 112. Stelle gedraftet wurde, dann ist eigentlich auch schon relativ klar, wie viel Geld man in den nächsten 4 Jahren verdient. Das ist mehr oder weniger alles vorher schon entschieden worden. Nun ist es so, dass alle Spieler, die gedraftet wurden, einen 4-Jahres-Vertrag angeboten bekommen. Die können auch nicht sagen, ich möchte weniger spielen oder so. Das ist eigentlich relativ fest. Also in dem Moment, wo die sagen, okay, ich möchte bei euch in einer NFL Football spielen, geben sie da einiges an Freiheiten auf. Das heißt, alle Spieler, die gedraftet werden, kriegen einen 4-Jahres-Vertrag. Es gibt ja noch eine Besonderheit. Spieler, die in der ersten Runde gedraftet werden, da haben die Teams die Option, nach dem 4. Jahr ein 5. Jahr hinzuzufügen. Das ist eine teamseitige Option. Die kann man ziehen. Das ist ein relativ hohes Gehalt, was die Spieler dann bekommen. Also relativ. Es läuft so, in der Regel ist es so zwischen 5 und 7 Millionen dann. Und es ist dann einfach nochmal so, ja, eine Versicherung dafür, dass man mit den Erstrundenpicks ja, halt ein bisschen auf der sicheren Seite ist, sozusagen. Genau, wenn wir jetzt zum Thema das, genau, und dann nach den 4 Jahren, die Spieler, die dann aus dem Vertrag rauskommen, sind dann unrestricted free agents. Das heißt, die können danach sich ein Team aussuchen, die können zu Teams hinfahren, die können sich hofieren lassen oder sich selber bewerben, je nachdem, wie die Nachfrage da ist, und dann einen Vertrag aushandeln, wie sie lustig sind. Restricted Free Agent ist dann wiederum eine andere Sache, gerade bei Spielern, die gedraftet worden sind, aber nicht diese 4 Jahre bei dem Team bleiben. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn sie zwischendurch gecuttet werden, also vom Team rausgeschmissen werden und dann halt nur 3 Jahre unter Vertrag waren. Das nennt sich dann Accrued Seasons. Das sind quasi 3 Jahre, in denen sie einen längeren Zeitraum auch gespielt haben oder zumindest aktiv waren. Da gibt es dann die Möglichkeit für Teams, einen Tender auf den Spieler zu legen. Das ist so eine Art exklusives Recht. Und da gibt es dann auch wiederum 3 verschiedene Stufen. Es gibt, also zuallererst bedeutet das erstmal, dass das Team das Recht hat, jedes Angebot, das dem Spieler gemacht wird auf dem Free Agent Market, gleichzuziehen und dann den Spieler für sich zu behalten. Das würde dann quasi bedeuten, Spieler, wir können jetzt mal das Beispiel Malcolm Butler nehmen, das ist der Cornerback von den Patriots. Der hat jetzt sein drittes Jahr vollendet und der hat von den Patriots das Tender bekommen, First-Round-Tender, da komme ich dann gleich nochmal genau drauf zu sprechen. Der kann jetzt quasi die ganze Zeit in der NFL rumreisen und zu den Teams gehen und sagen so, hey, was bietet ihr mir im Filmvertrag an? Ich bin da irgendwie ein verdammt guter Cornerback, ich möchte Geld verdienen. Und dann bieten die ihm irgendwas an. Und dann könnte Malcolm Butler sagen, okay, das Angebot finde ich gut, ich möchte bei euch spielen. Dann würde das Ganze so weiterlaufen, dass weil die Patriots halt ein First-Round-Tender auf ihn gelegt haben, das Team, das Malcolm Butler unter Vertrag nimmt, quasi als Kompensation für die Patriots einen Erstrunden-Pick abgeben muss. Das wäre dann in diesem Draft. Das ist natürlich auch, wie wir es eben bei Richard Sherman schon hatten, ein ziemlich hoher Preis. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er im nächsten Jahr unter Umständen komplett frei wäre. Weil dieses Tender ist halt nur für Spieler zulässig, die nur 3 Jahre quasi gespielt haben. Das ist so eine Besonderheit. Ist eingeführt worden, damit auch Teams, wenn die dann unrestricted free agents haben, also Rookies, die nicht gedraftet wurden, dass die dann auch diese 4 Jahre Kontrolle über diese Spieler haben. Ist insgesamt ein relativ kompliziertes Thema, aber schon ein Thema, das auch interessant ist.
Ja, auf jeden Fall, besonders jetzt bei Malcolm Butler, ist es ja genau. Ein sehr spannendes Thema, er war ja bei den Saints und da hörte es sich so an, als wollten sie ihn gerne haben. Aber ich glaube, was so der springende Punkt ist, ist man bereit, den ersten Draft-Pick, also den Draft-Pick in der ersten Runde abzugeben für diesen Spieler.
Was ja sogar auch noch der 12. Pick ist, also sogar noch ein relativ hoher Pick in der ersten Runde. Da gibt es ja auch wiederum Unterschiede. Ja. Was noch kurz dazu zu sagen ist, es gibt halt 3 verschiedene Tender-Level, wenn man so möchte. Bei Malcolm Butler ist es jetzt halt dieses First-Round-Tender. Das bedeutet halt, dass das andere Team dann einen Erstrunden-Pick abgeben müsste. Und bedeutet aber gleichzeitig für die Patriots, dass die Patriots Malcolm Butler 3,91 Millionen zahlen müssen, wenn er dann im nächsten Jahr bei denen spielt. Ach stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Entschuldigung. Dieses Tender ist quasi ein Einjahresvertrag.
Ja.
Das heißt, die haben ihm das angeboten, er muss das unterschreiben, wenn er spielen will. Das ist so eine Sache. Würde dann 3,91 Millionen bekommen, was... Es ist auf jeden Fall deutlich mehr, als er bis jetzt verdient hat. Aber es ist seinen Spielfähigkeiten entsprechen natürlich relativ wenig, weil auf dem freien Markt würde er jetzt mindestens 10, 11, 12 Millionen im Schnitt im Jahr verdienen. Aber wie gesagt, andere Teams müssen halt auch den First-Round-Pick abgeben und sind dann dementsprechend auch wiederum nicht bereit, so viel Geld dann jährlich abzugeben. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Und das ist halt der First-Round-Tender. Darüber hinaus gibt es dann noch einen Second-Round-Tender. Das ist dasselbe in Grün, bloß dass man halt nur einen Zweitrunden-Pick abgeben muss. Dieses Second-Round-Tender bedeutet dann für das Team wiederum, dass das Gehalt niedriger ist. Das liegt dann so im Bereich von, ich glaube, 2,5, 2,6 Millionen im Jahr, also für das eine Jahr. Ja. Und dann gibt es noch das niedrigste Tender-Level. Das ist, das besagt, dass man den Draft-Pick abgeben muss, an welcher Stelle der Spieler dann im Draft gedraftet wurde. Sprich, wenn es jetzt ein 6-Runden-Pick gewesen wäre, dann müsste man 6-Runden-Pick abgeben. Und in dem Fall wie bei Malcolm Butler, der ja ein unrestricted Rookie Free Agent war, das heißt, er wurde gar nicht gedraftet, der ist einfach nach dem Draft zu den Patriots gegangen und war dann da im Training Camp und hat dann irgendwie ein Workout gemacht und hat gezeigt, was er kann. Und dann haben die Patriots gesagt, okay, wir versuchen es mit dir, hat ihn überzeugen können. Weil er nicht gedraftet wurde, würde dann in dem Fall, wenn dieses Tender auf ihn gelegt worden wäre, kein Draft-Pick fällig werden. Und dann hätte das Team nur die Möglichkeit, das Angebot quasi bei dem Angebot gleichzuziehen. Aber würde keine Kompensation kriegen, wenn sie sich entscheiden würden, nicht gleichzuziehen.
Ja.
Das ist so ein bisschen das zu dem Salary Cap und den verschiedenen Tender-Leveln.
Genau. Genau, also das ist jetzt schon mal ein perfekter Überblick. Also was bedeutet eigentlich das Salary Cap, also dieser Gehaltsspielraum, in dem sich die Teams bewegen müssen, was die Gehälter ihrer Spieler angeht. Dann eben auch die verschiedenen Möglichkeiten in der Free Agency mit den Spielern umzugehen. Generell könnte man jetzt oder wollen wir generell zwei Teams mal näher beleuchten, beziehungsweise mal gucken, wer hat generell in der Free Agency in diesen Vertragsverhandlungen sozusagen das beste Geschick gezeigt oder hat am besten gewirtschaftet, wenn man so will, und welches Team war sozusagen das Verliererteam? Ich weiß nicht, ich habe mir zwei Sachen überlegt, Christian. Kannst du dir denken, welche Teams ich als Gewinner und Verlierer der Free Agency rausgesucht habe?
Ja, es gibt natürlich einige, aber ich würde zum einen die Giants vermuten und zum anderen die Jaguars.
Das ist absolut korrekt.
Wunderbar.
Aber was so ein bisschen gegen den Strom geht, ich habe die Jaguars, also die Jacksonville Jaguars, als das Verliererteam der Free Agency genommen und die Giants als das Gewinnerteam. Also viele haben gesagt, dass die Giants das Gewinner, eins der Gewinnerteams sind, aber auch die Jaguars. Ich sehe die Jaguars eher so ein bisschen als das Verliererteam. Fangen vielleicht mit denen mal an. Ein Team, das seit 2 Jahren eigentlich ziemlich viel Geld ausgibt in dieser Free Agency, um vertragsfreie Spieler an sich zu binden, haben das in der letzten Saison, also vor der letzten Saison schon gemacht, haben da sehr viel Geld ausgegeben, beispielsweise Julius Thomas, der damals der am heißesten umworbenen Tight Ends war, kam von Denver, hatte da mit Peyton Manning eigentlich eine unglaubliche Saison gespielt und haben da sehr viel Geld ausgegeben, haben in der Defense sehr viel Geld ausgegeben und hatten eigentlich eine desaströse Saison, haben dann auch ihren Coach gefeuert. Und da ist eben schon mein erster Kritikpunkt. Also sie haben dann Doc Marrone, der Interims-Headcoach war, als jetzt zum Headcoach gemacht. Mein erster Minuspunkt, weil ich finde, es gab auf dem Markt viele gute Coaches. Und man hat nicht unbedingt den besten Coach geholt, um vor allen Dingen auch den sehr jungen Quarterback Blake Bortles weiterzuentwickeln, finde ich.
Das ist problematisch. Das ist immer ein bisschen schwierig. Dieses Trainerkarussell in der NFL ist sowieso immer so eine Sache. Also viele Coaches werden nach 1 oder 2 Jahren gefeuert, haben auch dann teilweise gar nicht die Möglichkeit, ihr Konzept quasi längere Zeit zu implementieren, weil es gibt verschiedene Schemes, also Schematiken, die man benutzen kann. Das fängt bei der Defense an, ob man mit 4 Defensive Linemen spielt oder mit 3 und dann dementsprechend mehr oder weniger Linebackern. Und weil der Erfolgsdruck so hoch ist in der NFL, ist es halt häufig so, dass die Trainer keinen Spielraum bekommen. Die sind an einer sehr kurzen Leine gehalten. Und gerade bei so Teams, die lange Zeit recht erfolglos waren, ist dann auch häufig, vielleicht auch ein bisschen, um die Fans zufriedenzustellen, eine sehr lockere Hire-and-Fire-Politik dann am Start in dem Moment.
Definitiv. Also ich denke halt, man hätte halt einen stärkeren Push machen können. Kyle Shanahan zum Beispiel, der jetzt ja zu San Francisco 49ers gegangen ist, der Offensive Coordinator der Falcons. Josh McDaniels wurde interviewt. Also es waren Leute, die hätte man auf jeden Fall, da hätte man vielleicht mehr machen können. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die das vielleicht auch persönlich ausgeschlagen haben, aber das ist für mich so der erste Minuspunkt. Der zweite Minuspunkt ist, dass die Jaguars immer noch, muss man sagen, ziemlich viel Gehaltsspielraum haben und hatten vor der, jetzt in der Free Agency. Und meiner Meinung nach, was auch so die Zukunft angeht, weil es ein insgesamt sehr junges Team ist, nicht wirklich gehaushalt haben. Also sie haben für AJ Boye, der war einer der gefragteren Cornerbacks, haben sie sehr viel Geld ausgegeben, finde ich. Also 26 Millionen guaranteed. Also 26 Millionen kriegt er auf jeden Fall. Also ich glaube, der Vertrag ist 5 Jahre und ich weiß nicht, 40, 50 Millionen um den Dreh. Und 26 Millionen sind garantiert.
Ja.
Finde ich ein bisschen übertrieben.
Ich glaube, es ist sogar noch mehr. Ich glaube, das gesamte Vertragsvolumen ist bei 64 Millionen. Ist ziemlich ähnlich wie bei Gilmore. Also auch so 14 Millionen im Jahr.
Im aber wenn du, Gilmore hat, glaube ich, Guaranteed Money 30 Millionen um den Dreh. Mhm. Und Boye eben knapp drunter, wo ich denke, okay, der hat jetzt eine gute Saison bei den Texans gespielt in Houston. finde ich ein bisschen zu krass, der Vertrag. Gleiches für Calais Campbell, den haben die aus Arizona geholt. Das ist ein guter Defensive End, Schrägstrich Defensive Tackle. Aber auch der hat garantiert 30 Millionen Vertrag. Ist mir
auch eine Menge Geld, ja.
Ein bisschen zu viel für einen über 30-jährigen Defensive Line-Spieler.
Ja, das stimmt.
Und haben dann eben viele Sachen auch abgegeben, also viele Spieler abgegeben. Zum Beispiel Kevin Beachum, guter Tackle, den haben die abgeben zu den Jets. Devon House, ein guter Corner, haben die für Boyle dann gehen lassen. Der ist zurückgegangen nach Green Bay. Also ich finde, insgesamt haben sie nicht unbedingt sich verbessert. Größter Abgang ist natürlich Julius Thomas, für den ich gerade angesprochen hatte,
genau.
Der keine gute Saison hatte. Der ist zu den Dolphins gegangen für einen Tackle, hatten sie getauscht. Brandon Albert. Insgesamt sehe ich da aber keine wirkliche Verbesserung. Man hat sehr viel Geld ausgegeben, aber das Team wirklich besser gemacht nicht. Deswegen mein Verlierer für diese Free Agency.
Und man darf auch einfach nicht vergessen, dass sie an der Quarterback-Position noch ein riesiges Fragezeichen haben mit Blake Bortles.
Genau, da dachte ich mir halt, ein guter Coach könnte ihn weiterentwickeln, jemand wie Kyle Shanahan oder McDaniels von den Patriots, aber das ist nicht wirklich da
umgesetzt worden.
Gewinner sind die Giants, hast du auch richtig angesprochen. Größte Acquisition ist Brandon Marshall, der Wide Receiver, kommt direkt von den Jets, ist sozusagen in New York geblieben, hat selber auch ein TV-Gig, wenn man so will, der hat für CBS einen Vertrag. Da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Sendung heißt, zusammen mit Phil Simms und Ed Reed, ehemaliger Safety von den Ravens, hat er da selber schon so ein bisschen seine Fühler in den TV-Markt rausgestreckt und ist deswegen wahrscheinlich auch in New York geblieben, aber bildet jetzt natürlich mit Odell Beckham und auch Sterling Shepard ein krasses Duo. Trio, Entschuldigung.
Ja,
das ist sehr Trio und wahrscheinlich das beste Wide Receiver Trio in der NFL.
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Brandon Marshall ist nach wie vor ein sehr guter Receiver und dann mit Odell Beckham alleine schon. Das Problem, das ich nur so ein bisschen habe mit Brandon Marshall, ist, das ist so ein Spieler, der, wenn er von Teams weggeht, am Ende wird selten richtig gut über ihn gesprochen. Hat so das Potenzial, dass er so eine Ablenkung sein kann im Team. Nun ist die Frage, kann er sich da unterordnen? Kann er dazu gebracht werden, sich unterzuordnen und der Teamlinie quasi treu zu bleiben?
Ich glaube schon. Also er hat diesen Ruf, da hast du recht, aber das war so ein bisschen, als er in Denver und in Chicago war, war das so. Aber seitdem er bei den Jets ist, ist es eigentlich relativ ruhig geworden. Also ich meine, seine Verteidigung von Ryan Fitzpatrick über die letzten Jahre hinweg, das war natürlich so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen konträr gegenüber der Teamleitung. Aber insgesamt fand ich ihn relativ ruhig. Und seine Fähigkeiten allein gepaart mit dem, was die Giants jetzt schon zu bieten haben, ist natürlich ein super Upgrade.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Da muss man nur hoffen, dass Eli Manning damit auch was anfangen kann.
Genau, da muss Eli Manning jetzt zeigen. Es wird ja auch viel drüber gesprochen, ob die Giants jetzt schon mal den sozusagen Nachfolger von Eli im Draft holen. Sehr wahrscheinlich, weil Eli so ein bisschen schwächelt, was so seine Armstärke angeht.
Habe ich das nicht sogar richtig gehört, dass tatsächlich gesagt wurde, dass Geno Smith dazu da ist, auch unter Umständen Starter zu werden? Zumindest habe ich das, glaube ich, irgendwo gelesen, aber ich konnte da nur ein bisschen drüber lächeln.
Ja, also könnte gut, also ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nur nicht so wirklich vorstellen. Dafür hat Eli Manning wahrscheinlich schon zu viel gebracht, also die beiden Super Bowls. Aber insgesamt, ja, ist er auf jeden Fall so, seine Kurve geht auf jeden Fall nach unten. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch der zweite gute Pick, den sie gemacht haben, ist DJ Fluker, ist von den muss man sich dran gewöhnen, Los Angeles Chargers. Offensive Tackle, Auf jeden Fall eine Position, die bei den Giants wirklich sehr schlecht besetzt war in den letzten Jahren, die Tackle-Position. Haben sie da jetzt auch ein Upgrade? Das heißt, die Offensive Line sollte besser funktionieren für Eli, dass der ein bisschen weniger
abkriegt.
Das war ja auch teilweise wirklich haarsträubend, was sie da gespielt haben letzte Saison. Und die Defense ist so stark gewesen letzte Saison, ist zusammengeblieben, bis auf Jonathan Hankins, guter Defensive Tackle, der gegangen ist. Aber sie haben ja immer noch mit Damon Harrison den wahrscheinlich besten Defensive Tackle momentan in der NFL.
Snacks Harrison,
genau, sein super Spitzname. Der ist noch da, von daher glaube ich, dass die Defense gerade in der Division mit Dallas, wo Zeke Elliott so viel läuft, sind die da super gut aufgestellt und deswegen für mich eigentlich so das Gewinnerteam, weil sie einfach nicht viel unnötig Geld ausgegeben haben, sondern mit Brandon Marshall und Fluker zwei ziemlich starke Spieler geholt haben.
Mhm. Und man muss ja auch sagen, dass die Giants im letzten Jahr auch relativ viel Geld bereits ausgegeben haben, gerade in der Defense. Haben sie nicht insgesamt über 100 Millionen Dollar rausgehauen?
Ja, die haben ja Oliver Vernon geholt von den Dolphins für ziemlich viel Geld als Defensive End-Outside Linebacker. Ja. Ich weiß gar nicht, dann hatten sie ja noch den Cornerback geholt von den Rams. Also die haben da schon ordentlich Geld ausgegeben. Auch Damon Harrison kam ja von den Jets.
Und man darf auch nicht vergessen, eine gute Free Agency bedeutet nicht unbedingt, dass man viele Spieler signed. Es ist auch schon einiges wert, wenn man seinen Kader zusammenhält.
Ja, das ist vollkommen richtig. Deswegen sind sie auf jeden Fall auch mein Favorit, was den Gewinner der Free Agency angeht. Und die Jaguars, wie gesagt, zu viel Geld für zu wenig Upgrades sozusagen auf den einzelnen Positionen.
Und schlussendlich auch nicht an so wichtigen Positionen.
Auch das. Genau. Soweit zur Free Agency. So, willkommen zurück beim GFA-Podcast. Nochmal der Hinweis, unser Twitter-Handle ist @GFA_pod. Ich bin Felix, mein Twitter-Handle ist @Felix_Haferkamp und Christians Twitter-Handle ist @Chris_Narath. Ich buchstabiere das mal für alle, die nicht genau wissen, wie es geschrieben wird. Narath.
Genau.
Chris_Narath. Christian, wir haben schon viel gesprochen heute. Wir haben über die News gesprochen, die Sherman Lynch News. Wir haben über Free Agency gesprochen. Du hast viel erklärt, was Gehaltsspielräume angeht, Vertragsstatus etc. Wir kommen zum letzten Teil unseres ersten Podcasts. Wie gesagt, wir freuen uns über eure Anregungen zu diesem ersten Podcast. Wenn ihr was besprochen haben wollt im nächsten Podcast oder wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr nähere Infos zu irgendwas haben wollt, wie gesagt, schreibt uns bei Twitter, folgt uns bei Twitter, gleiches bei Facebook und unser Blogroll, das seht ihr zum Beispiel auf der Twitter-Homepage von uns, unser Blogroll ist gfapod.blog und unser Twitter-Handle, wie gesagt, @gfa_pod. Wir haben jetzt im letzten Teil einmal das Thema, dass wir ein Team vorstellen möchten. Wir würden gerne mit Hilfe euren Fragen, Resonanzen, Anregungen das weiterführen und dann weitere Teams vorstellen in den nächsten Sendungen. Das heißt, schreibt uns gerne, welches Team ihr vorgestellt bekommen möchtet. Dann werden wir darauf eingehen in der darauf folgenden Folge. Und wir fangen jetzt erstmal an mit den Patriots, New England Patriots, der amtierende Meister, Champion der NFL. Da haben wir uns gedacht, das ist der perfekte Einstieg. Wir sind beide, ich will nicht sagen, großartige Patriots-Fans, aber das ist schon das Team, wo wir so ein bisschen die Finger kreuzen, wenn die spielen. Deswegen werden wir damit anfangen, das mal vorzustellen. Vorzustellen heißt, was haben sie bisher gemacht? Wie ist der Ausblick auf die nächste Saison? Was können wir da erwarten? Ich denke mal, Christian, relativ positiv, was man so über die Patriots momentan generell besprechen könnte.
Ja, also das ist schon, wenn ich nicht Fan der Patriots wäre oder Sympathisant, wie man das auch dann nennen möchte, dann wäre ich, glaube ich, sauer. Weil man kann eigentlich sagen, dass die Patriots sich sie haben sich verbessert. Sie sind auf keinen Fall schlechter geworden als im letzten Jahr, zumindest so, wie es jetzt im Moment wirkt.
Ja.
Und wenn man im Jahr zuvor den Super Bowl gewinnt und dann danach sich dann noch weiter verbessert, dann ist natürlich da der Ausblick, je nachdem von welcher Seite man da rausschaut, sehr rosig. Gerade mit den Signings von Gilmore, der ja schon der Top-Cornerback war, hat sich das so ein bisschen mit Bouye geteilt, diese Position in der Free Agency. Man wusste, konnte Bouye halt nicht so richtig gut einschätzen, beziehungsweise kann man immer noch nicht, weil er halt eben nur wirklich eine gute Saison gespielt hat und davor so ein bisschen, nicht unbedingt schlecht, aber bei weitem nicht so gut wie jetzt letztes Jahr.
Ja.
Und ja, haben gute Signings gemacht, haben zwar Bennett verloren, sehr guter Tight End an die Green Bay Packers, aber dafür auch Dwayne Allen getradet. Das heißt dann auch Bennett, vielleicht nicht gleichwertig, aber nahezu gleichwertig dann ersetzt. So hofft man es zumindestens. Logan Ryan haben sie ziehen lassen in der Free Agency. Dafür dann halt Gilmore gesigned. Butler nach wie vor unter Vertrag, wobei das sich auch noch ändern kann. Es kann durchaus sein, dass er noch getradet wird zu den Saints. Sehr wahrscheinlich dann nicht für den 12-Runden-Pick. Das heißt, es wird ja nicht über die über das Tendersheet laufen, sondern es würde dann separaten Trade ausgemacht werden, wenn die Patriots halt merken, okay, mit Butler werden wir uns nicht einig werden auf Dauer. Das heißt, wir würden ihn dann zu den Saints traden. Wahrscheinlich dann sogar für den Pick, den die Saints bekommen haben, als die Patriots mit ihnen für Brandon Cooks getradet haben. Da haben sie nämlich die Patriots den 32. Pick genau abgegeben. Und ich glaube, noch was? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwie einen 4-Runden-Pick dann getauscht oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher da.
Ich glaube auch, ja.
Das heißt, dass die Patriots dann sogar unter Umständen dann ihren 32. Pick noch wiederbekommen könnten und dann wieder in der ersten Runde wären. Sehr gute Aussichten im Moment für den Patriots.
Auf jeden Fall. Also ich denke das auch, was du angesprochen hast, eben Gilmore ist ein großer Trade, Brandon Cooks ist ein sehr großer Trade, da war ja so das Ding, dass die Patriots im Super Bowl gesehen haben gegen die Packers, dass sie wirklich nicht, also wirklich limitiert waren auf einmal, was die Pässe, sagen wir über 20 Yards angeht, diese tiefen Pässe, dass sie da wirklich Probleme hatten, weil die Falcons wirklich alles daran gesetzt haben, dass das Spiel, wie man so schön sagt, vor ihnen bleibt. Also, dass nichts Tiefes passiert. Und da haben die Patriots, glaube ich, gesehen, okay, wir brauchen irgendeinen Receiver, der diese tiefen Pässe fangen kann, der einfach nur, und wenn er nur die Gefahr darstellt, diese Pässe empfangen zu können, muss die Verteidigung darauf reagieren. Und wenn man den aber nicht hat, dann kann die Verteidigung wirklich alles sehr, sehr eng machen.
Ja.
Und da haben die Patriots, finde ich, den perfekten Trade gemacht, indem sie Brandon Cooks geholt haben von den Saints. Erstaunlicherweise für mich, dass die Saints den abgegeben haben, weil das war wirklich der Top-Receiver der Saints. Ist ein super Receiver insgesamt, sehr, sehr schnell. Hat, glaube ich, die Liga auch angeführt in den tiefen Pässen.
Also, ja, Pässe über 20 Yards, glaube ich.
Genau, ja. Also ein sehr guter Trade. Viele sagen, das ist so der, könnte der zweite Randy Moss sein, obwohl er vom Typ her ein ganz anderer ist. Aber ja, einfach von seiner
sogenannten Big Play Ability, wie man so sagt. Ne?
Also genau, aber seine Schnelligkeit einfach, dass er eben die Defense einfach überrennen kann. Das ist wirklich ein super Trade. Aber was für mich eigentlich so der beste Trade ist für die Patriots, ist dieser Coney Ealy Trade von den Panthers. Defensive End, der wenn die Panthers den Super Bowl gewonnen hätten gegen die Broncos, mit Sicherheit der MVP geworden wäre. Ich glaube, der hatte 3 Sacks.
War ein Monsterspiel von ihm, ja.
Dann ein Sack war, glaube ich, ein Strip-Sack, also ein Fumble, und dann noch eine Interception. Mhm. Also, und da haben die Patriots im Grunde genommen nur, was waren das, 5, 6
8 Spots.
Im Draft, genau, abgegeben. Haben quasi mit den Panthers getauscht. Und für mich eigentlich ein sehr, sehr großer Trade, weil die Patriots, ja, standardmäßig wirklich Probleme haben, gute Pass-Rusher zu finden. Und da haben sie mit Coney Ealy jetzt wirklich einen sehr, sehr soliden, guten Pass-Rusher gefunden. Der vor allen Dingen auch so ein klassischer Three-Down-Player ist. Also der kann alle Spiele spielen. Der muss nicht ausgewechselt werden unbedingt. Der kann First-Down, Second-Down, Third-Down spielen. Im Gegensatz zu Chris Long, den die vor der letzten Saison geholt hatten, der ja größtenteils immer bei dem dritten Versuch, wenn wirklich ein Pass sich angebahnt hat, eingewechselt wurde. Aber Coney Ealy ist wirklich gegen den Lauf und gegen den Run, gegen den Pass sehr, sehr stark. Und von daher finde ich für mich der, ja, wichtigste Trade neben Brandon Cooks wahrscheinlich. Mhm.
Ja, das kann man definitiv so stehen lassen. Nun muss man gucken, wenn man jetzt mal auf die Patriots schaut, wo könnten denn noch irgendwie Lücken sein? Was denkst du da? Also wo ist noch irgendwie so ein Need da?
Also was ein Need ist, finde ich, sind zwei Sachen. Einerseits die Offensive Line, die ist zwar gut, die hat sich ein bisschen stabilisiert im letzten Jahr im Gegensatz zu dem Jahr davor. Man hat die Interior Line ist sehr, sehr jung, also mit David Andrews im Center, dann hat man Jack Mason und Joe Tooney als die Guards. Die sind alle noch sehr jung. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Tiefe in dem Kader, also gerade was die Offensive Line angeht, also dass man da auf jeden Fall noch, man braucht noch einen Backup Tackle, der, wenn es, genau, wie du sagst, am besten links und rechts spielen kann. Das ist so das, wo ich sage, okay, das brauchen die auf jeden Fall, weil die haben Brady, der ist spielt jetzt in der Ü40-Liga, also der muss wirklich eine gute Line haben, da muss man investieren, das ist die eine Sache. Und das zweite ist so ein bisschen die Safety Position. Also man hat zwar zwei gute Free Safeties in Devin McCourty und Daron Harmon, den man nochmal verlängert hat. Aber auf der Strong Safety Position ist Patrick Chung so ein bisschen alleine, und wenn der sich verletzen würde, bräuchte man da, finde ich, auf jeden Fall noch ein Backup.
Das stimmt. Sie haben zwar noch einen relativ hoch gedrafteten vor 2 Jahren, mir fällt gerade der Name nicht ein.
Meinst du Strong Safety?
Ja. Oder vertue ich mich da? Allerdings ist er auch nicht an die Erwartungen angekommen, oder ich vertue mich auch ganz, das kann natürlich auch sein. Aber ja, das ist sicherlich eine Position, die noch ein bisschen bedacht werden müsste. Mittellinebacker ist vielleicht auch noch so eine Geschichte. Man hat zwar Hightower wieder resignen können, was sehr wichtig war, hat dahinter aber nicht so viel Tiefe. Und Hightower ist natürlich auch bekannt dafür, ich glaube, der hat chronische Schulterprobleme, durchaus mal Spiele zu verpassen. Und ein zweiter, besserer Linebacker, ich meine, McLellan ist so, ja, brauchbar, ne, würde man sagen, aber nicht so ein Star halt. Ne? Aber das ist insgesamt schon, finde ich, doch Jammern auf hohem Niveau.
Definitiv. Was denkst du, ist eine 16-0 Saison realistisch?
So realistisch, wie sie sein kann. Ne? Also eine 16-0 Saison, die kann man nie vorher prognostizieren. Das ist, dafür sind viel zu viele Variablen zwischendurch, Verletzungen und auch einfach mal einen schlechten Tag haben oder das Team nicht optimal eingestellt zu haben, beziehungsweise von was überrascht worden zu sein. Viel zu wahrscheinlich in der NFL. Aber seitdem ich die NFL verfolge, würde ich sagen, gab es noch keinen größeren Favorit auf den Super Bowl wie die Patriots dieses Jahr?
Ich glaube auch, ja. Also die Frage ist auch, wer soll sie schlagen? Das ist so ein bisschen so die Sache. Es gibt eigentlich kein Team, was so ausgeglichen stark ist wie die Patriots. Was du sagst, die Linebacker-Position, klar, da muss was muss auf jeden Fall eigentlich auch noch was kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich ein krasses Loch füllen müsste. Das stimmt, sind eher so Sachen, dass man da partiell nochmal nachrüsten kann sozusagen. Aber insgesamt, ja, unser Ausblick ziemlich rosig, was die Patriots angeht. Da ja, haben wir schon häufig so privat auch drüber gesprochen, die AFC ist einfach zu schlecht, um die Patriots direkt gefährden zu können.
Ja, das sind natürlich am Game Day, da sieht das natürlich immer anders aus. Da können immer beide Teams gewinnen, die auf dem Platz stehen. Aber wenn man jetzt halt im Vorfeld einen Ausblick macht in die Zukunft und dann auf dem Papier sich anguckt, was wo steht, dann wird es halt schon schwierig.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist so das, was wir über die New England Patriots jetzt Stand jetzt vor dem Draft sagen können. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn von euch Anregungen kommen zu anderen Teams, über die wir sprechen sollen, wo wir uns Gedanken drüber machen sollen, was so deren Aussichten für die kommende Saison ist. Wie gesagt, Twitter @GFAGFA_pod ist unser Twitter-Handle, da gerne Reaktionen oder Wünsche, was spätere Teams, über die wir sprechen sollen, angeht, oder eben Facebook oder unser Blogroll. Jetzt in diesem Segment haben wir noch so ein bisschen was, ja, man könnte es nennen, Buntes. Genau. Wir gucken noch, was ist so außerhalb der NFL noch so los, momentan generell im American Sport, das ist so unser Ding. Und da sind natürlich zwei Sachen wichtig. Die Playoffs in der NBA haben jetzt angefangen am Wochenende. Da ist es so, dass es deutlich anders ist als in der NFL. Wir haben da eine Best-of-Seven-Serie in den Playoffs. Das heißt, das Ganze zieht sich ewig. Ich glaube, bis Ende Mai circa laufen die Playoffs. Da kann man eigentlich grob sagen, im Westen ist alles gegen Golden State Warriors die Top-Favoriten. Und San Antonio Spurs sind vielleicht die, die denen noch gefährlich werden können. Und im Osten haben wir Cleveland Cavaliers mit LeBron James, die nur auf Platz 2 gekommen sind, relativ überraschend in der Easter Conference. Und die Boston Celtics Nummer 1 geworden sind und da seit Jahren mal wieder eigentlich seitdem die Big Three aus Boston weggegangen sind, mal wieder die Chance haben, weit zu kommen in den Playoffs. Sehr interessant, gibt für alle natürlich die Möglichkeiten, über die bekannten Kanäle sich das anzugucken. Ich glaube, Dazen heißt es und Spox, die berichten da und zeigen Spiele. Bitte?
The Zone heißt es, glaube ich. Also der
okay, ja, klar. Ich hab mich noch nie mit auseinandergesetzt, aber die scheinen ziemlich viel Spiele zu zeigen. Also wer da Bock hat oder sonst natürlich immer zu empfehlen, die jeweiligen Game Passes
sind zwar teuer, aber es lohnt sich.
Teuer, aber sehr, sehr lohnenswert. Also Game Pass kann man nur empfehlen für alle, die sportinteressiert sind, gerade was die amerikanischen Sportarten angeht, aufgrund der Zeitverschiebung. Sachen on demand anzugucken, ist Gold wert. Dann haben wir noch die NHL Playoffs, die laufen. Da vielleicht nur als kurzer Ausblick aus deutscher Sicht interessant. Leon Dreisaitl, der Center der Edmonton Oilers, ist gerade in den Playoffs, führt gegen die San Jose Sharks mit 2-1. Also wirklich eine super Story, die Dreisaitl da gemacht hat in der NHL. In einem Team von dem Superstar, beziehungsweise ehemaligen Superstar Wayne Gretzky, die Edmonton Oilers, wieder auf Kurs in den Playoffs. Morgen für alle Interessierten da das Spiel 4. Das war soweit aus der Welt des Sports um die NFL herum, außerhalb der NFL. Wir, wie gesagt, würden uns freuen über Anregungen, Follower, Likes bei Twitter, Facebook. Sonst haben wir noch ein paar Daten, die wir angeben können, die noch wichtig sind in nächster Zeit.
Sind so die wichtigeren Daten, was jetzt in der NFL speziell noch so passiert. Und zwar gibt es da einmal die OTAs, das sind Organized Team Activities. Das ist sowas wie ein Workout, wo die Spieler nochmal alle zusammenkommen, wo dann vielleicht nochmal so ein bisschen besprochen wird, was so Neuigkeiten im Playbook entstanden sind. Die starten, ja, ich glaube tatsächlich sogar heute, und zumindest ist heute ein möglicher Starttermin. Da gibt es unterschiedlich mögliche Starttermine, dauern dann so ein paar Tage. Da ist aber auch noch nicht so viel, da dringt auch nicht so viel an die Medien vor. Ich glaube, die sind auch nicht öffentlich oder nur so halb öffentlich.
Ja, es sind auch viel so teambildende Maßnahmen,
genau, die, glaube ich, gemacht werden. Ne? Ja, man geht ja mal so einen Kinobesuch machen oder, weiß ich, Paintball spielen oder Paintball wahrscheinlich eher nicht, dann kann man sich dabei verletzen. Solche Dinge halt, um die Chemie im Team so ein bisschen an den Start zu bringen.
Vielleicht gehen alle von den Patriots zusammen zum nächsten Gronk WrestleMania Match.
Das stimmt, das wäre natürlich auch möglich. Das wäre dann jetzt quasi der nächste Start. Nächste Woche ganz groß natürlich der Draft, startet am Donnerstag, soweit ich weiß, also unserer Zeit, irgendwann spät abends, nachts. 12:30 oder so, ich weiß es nicht ganz genau, geht über 3 Tage. Also am ersten Tag wird dann nur die erste Runde gedraftet, am zweiten Tag, den Freitag, ist dann die zweite und dritte Runde und am Samstag werden dann, glaube ich, die restlichen Runden abgehalten. Das ist natürlich ein sehr spannendes Event, ne, für die ganze NFL. Dann danach, die Daten sind dann am 5.5. ist das Rookie Minicamp. Das ist so ein spezielles Ding, da kommen dann die ganzen gedrafteten Rookies zum Team quasi das erste Mal so richtig zusammen, kriegen das Playbook überreicht, machen so ein bisschen Workout und kriegen einiges erzählt. Vieles Organisatorisches. Wahrscheinlich wird ihnen dann auch gesagt, wo sie sich ein Haus mieten können, kaufen können. Und so ein Gedöns, das dann vielleicht sportlich auch nicht ganz so interessant ist. Und dann das nächste wichtige Datum ist dann der Start des Training Camps. Das ist dann so eine Art, ja, Trainingslager im Prinzip. Ja, also das geht über... Ich meine, 6 Wochen, das fängt 2 Wochen vor der Preseason an. Die Preseason sind halt die so Testspielwochen. Jedes Team hat 4 Testspiele, bevor die NFL losgeht. Kann man sich angucken. Ich gucke es mir meistens auch an, weil man schon so lange her, dass man mal wieder Football geguckt hat. Aber ganz ehrlich, es ist nicht wirklich spannend und da interessiert auch wirklich keinen das Ergebnis. Also ja. Das ist da, glaube ich, noch weniger wert als im Fußball, die Ergebnisse tatsächlich selber.
Ja, ich hoffe auch, dass die Preseason gekürzt wird.
Ja, das ist auch eine Überlegung, die schon lange in der NFL da ist.
Zu lang, 4 Wochen. Im Grunde genommen sind es ja fast 5 Wochen, wenn dieses Hall of Fame Game damit startet, das Jahr. Es ist zu lang.
Und zu uninteressant. Ja, und dann geht die Berge der Season los. Das genau darum weiß ich nicht. Ich glaube, es ist der erste Donnerstag im September, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das genaue Datum macht jetzt nicht so einen großen Unterschied.
Genau, da gibt es vielleicht noch die News, übereinstimmende Medienberichte, dass die Patriots als amtierender Champion ja traditionell ein Heimspiel haben, das dann immer donnerstags, wie du sagst, vonstatten geht. Und da ist wohl jetzt der Gegner soweit klar, das werden wohl die Kansas City Chiefs sein. Also das, wenn man so will, stärkste Team aus der AFC, aus der eigenen Conference, muss dann nach New England reisen für den Start der Regular Season.
Genau, das ist der Ausblick. Das wissen wird man es am Donnerstag. Stimmt, heute ist übrigens der 17. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Am 20., so ist das berichtet worden, kommt die Terminierung, also der Spielplan raus für die gesamte NFL. Da weiß man dann Näheres Bescheid, wann die Teams ihre Bye-Weeks haben, also sprich Spielpause an dem Wochenende und wann man gegen wen genau spielt.
Genau. Und wir werden uns dem dann nahtlos anschließen. Das heißt, unsere nächste Folge, und ich hoffe, es hat allen gefallen, die zugehört haben zum ersten Mal. Wir haben es auch zum ersten Mal gemacht, deswegen ist es für uns auch sehr viel Neues. Deswegen sind wir auch, wie gesagt, sehr froh und hoffen auf Resonanz und Anregungen. Wie gesagt, wir werden uns dem anschließen. Am 30. ist grob geplant unsere nächste Folge. Das heißt, nach dem Draft, dann können wir schon mal darüber sprechen, was im Draft passiert ist, was mit den Teams passiert ist, wo großartige Neuigkeiten entstanden sind, Trades.
Vielleicht gibt es ja einen schönen Trade noch, irgendwie was
Draft Day, genau. Vielleicht ist was Krasses passiert am Draft Day selber oder was hat das Team gemacht, für das ihr euch sozusagen als Fan schmücken möchtet? Und da hoffen wir einfach, dass wir da schon ein bisschen was zu erzählen haben für euch. Und dann würde ich sagen, Christian, vielen Dank dir.
Ich danke dir auch, Felix.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erster Podcast, auf jeden Fall. Wir freuen uns schon auf den 30. Es sei denn, ihr habt so viele Anregungen, Fragen, News, die ihr uns über, wie gesagt, Facebook, Twitter mitteilen könnt und sollt. Dann könnten wir uns spontan natürlich auch nochmal dazu entschließen, einen kleine Folge zwischendurch einzuschieben. Ansonsten der 30. April für unsere nächste Folge. Genau.
Bis dahin.
Dann würde ich sagen, bis dahin, alles Gute und bis zum 30.